vielen Dank ans OAT für die Einladung und für die Unterstützung, für die Werbung der Veranstaltung. Danke an AZ Conny, dass wir das hier machen können. Die Veranstaltung heute geht es um Hoyerswerda 1991, das rassistische Pogrom, was sich vor 23 Jahren ereignet hat. Es wird heute nicht oder eher hintergründig um die Analyse von Ursachen von 91 gehen, wie Nachwendenationalismus, Rassismus in der DDR, Sozialchauvinismus. Das sind auch alles spannende Themen, aber wenn wir das auch noch behandeln heute so, dann sitzen wir hier bis Mitternacht. Es geht heute um die Frage, zunächst kurz, was ist damals passiert, was für Folgen hatte Hoyerswerda 91 und dann die Frage für uns als Gruppe Initiative Pogrom 91, die Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen linker Erinnerungspolitik gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, auf Ereignisse aufmerksam zu machen, dagegen zu kämpfen, dass sie vergessen werden, dafür zu kämpfen, dass sie in Erinnerung bleiben. Und wo gerät man als linke Gruppe an Grenzen? Wo muss man sich vielleicht fragen, macht das überhaupt Sinn? Wo kann man aus unseren Erfahrungen lernen für zukünftige Ereignisse und Gruppen? Denn in einem können wir uns leider sicher sein, linke Geschichtsarbeit und Erinnerungsarbeit wird auch in Zukunft eine Rolle spielen müssen in Deutschland, denn es passieren immer schlimme Sachen, die man aufarbeiten muss, an die man erinnern muss, mit denen man Politik machen muss, ob man das möchte oder nicht. Und wir beschäftigen uns eben mit dem Thema Hoyerswerda 1991. Im Moment gibt es ja, oder in diesem Wochenende in Berlin, die großen Einheitsfeierlichkeiten, die großen Wende-Mauerfall-Feierlichkeiten, wo Deutschland, das einige Deutschland abgefeiert wird und der große Widerstand der DDR-Bürgerinnen und Bürger, die es geschafft haben, eben, dass Deutschland, das so lange getrennt war, wieder vereint wurde. Ein wichtiger Teil dieser Geschichte wird dort keine Rolle spielen und das ist die Welle von rassistischen und ausländerfeindlichen Angriffen, die es nach der Wende gab, Anfang der 90er, die mit zur Geschichte der deutschen Wiedervereinigung gehören und die garantiert an jenem Wochenende oder an diesem Wochenende keine Rolle spielen. Ich werde jetzt kurz was dazu sagen, was sich 91 in Hoyerswerda ereignet hat. Dass er ein Anriss mit Stimmen von Leuten, die die Ereignisse erlebt haben. Wer sich da tiefergehend mit beschäftigen will, kann gern unsere Internetseite besuchen, uns befragen. Es gibt auch zahlreiche Videodokumentationen auf YouTube dazu. Danach wird es kurz darum gehen, wie sah es in Hoyerswerda nach 91 aus, wie waren die politischen Zustände, welche Auswirkungen hatte das rassistische Pogrom von Hoyerswerda bundesweit. Und dann schließlich zum zentralen Punkt dieses Vortrags, wie wurde in Hoyerswerda mit 91 umgegangen, welche Rolle haben wir dort gespielt als Initiative Pogrom 91 in der Aufarbeitung und Geschichtsarbeit. Und schließlich dann als Diskussion einige Thesen und Fragestellungen zu Möglichkeiten und Grenzen linker Erinnerungspolitik am Beispiel von Hoyerswerda 1991. Jetzt zunächst dazu, was 1991 geschehen ist. Dazu ein kurzes Video, was das Ganze gut zusammenfasst.
Offen propagieren die Neonazis Hass gegen Ausländer und nutzen dabei tief verwurzelte Ressentiments bei Teilen der Bevölkerung. Im September 1991 geschieht im sächsischen Hoyerswerda etwas Niedergelesenes. Hunderte Bürger applaudieren, als ein rechtsextremer Mob tagelang gegen die wenigen Ausländer in der Stadt wütet.
Was für mich eigentlich das Dramatischste an dieser Sache war, dass ein Großteil der Bevölkerung den jungen Leuten, die Molotow-Cocktails geworfen haben, die Steine geworfen haben, applaudierten. Das war für mich die Phase des Entsetzens. Des Entsetzens dahingehend, so habe ich Gewalt öffentlich noch nie gespürt.
Am Ende werden die Asylbewerber aus der Stadt gebracht. Die Straße hat gesiegt und sieht sich im Recht. Schließlich reden auch die Politiker damals täglich vom Asylproblem.
So im Namen ja auch aller zu sprechen, dass wir froh sind, dass wir raus sind hier, die Ausländer.
Nicht mit politischen
Gewalt tun nicht. Die Staaten sind alles von Reden, aber es dauert ewig. Aber wenn sie mit Gewalt abtreten, dann wird es im Namen von Ernst beworben.
Das Fanal von Hoyersberger löst einen Flächenbrand aus. Im August 1992 spielen sich in Rostock Szenen ab, die an einen Pogrom erinnern. Eine Woche lang stürmen 500 Jugendliche gegen eine Ausländerunterkunft an, unterstützt von 2000 begeisterten Zuschauern, die die Meute vor dem Zugriff der Polizei schützen. Die Ordnungsmacht versagt. Nur wie durch ein Wunder gibt es keine Toten.
Ich weiß, dass in der Szene absolut das Größte war, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dass es also so eine große Zustimmung in der Bevölkerung gab, dass es der Staat nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das hat er genau gezeigt, dass wir eine Massenwaffen kamen. Der Staat hat eine Woche lang im Prinzip vor uns kapituliert, weil das ging damals. Sie haben zugeschaut, man sieht das ja auch in sehr guten Bildern, dass die Polizei sich immer wieder zurückzieht, weil sie keine Chance hatten. Und die Bevölkerung, die da Zustand, daneben stand und einfach nur absolute Zustimmung signalisiert hat. Und danach waren sie weg, die Ordner, genau. Das war genau der Punkt, worum es ging. Die Ordner waren weg und die haben, das war ein Etappensieg.
Im Sommer 1992 kommt es fast täglich zu neuen Anschlägen auf Asylbewerberheime. Was anfangs als Problem der neuen Länder abgetan wird, erreicht schnell den Westen. Bald brennen nicht nur Häuser, sondern Menschen.
Genau, in Hoyerswerda lebten vor 1991 bereits seit mehreren Jahrzehnten ca. 300 Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in zwei zentralen Unterkünften in der Stadt. Die Vertragsarbeiter kamen vor allem aus Mosambik und Vietnam. Und dann nach der Wende kamen dazu noch Asylsuchende in einem Heim in der Münsterstraße. Das waren ca. 260 Menschen, die aus europäischen Ländern kamen, aber auch aus asiatischen, afrikanischen Ländern und aus südamerikanischen Ländern. Die Migranten und Migrantinnen, die damals und auch vor 91 in Hoyerswerda lebten, das hören wir auch gleich in einigen Stimmen, berichteten auch schon vor 91 von Übergriffen aus der Bevölkerung bis hin zu Massenschlägereien oder einem als bereits pogromartigen Übergriff, den es auch vor 91 schon gab. Und die auch darüber berichtet haben, dass eben der Rassismus und die feindlichen Einstellungen ihnen gegenüber eben nicht nur von offensichtlichen Neonazis kamen, sondern auch von vermeintlich ganz normalen Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Vom 17. bis zum 23. September einigte sich dann eben das, was wir das rassistische Pogrom von Hoyerswerda bezeichnen. Also das ging über fast eine Woche und es gab da bei diesen Angriffen zwei zentrale Ziele. Zum einen war es das Wohnheim der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen, das war direkt im Stadtzentrum. Und zum anderen, nachdem eben zunächst das Vertragsarbeiterwohnheim angegriffen wurde, das Wohnheim der Asylsuchenden, was in der Innenstadt, aber nicht ganz im Zentrum gelegen war. An diesen Übergriffen waren bis zu 600 Menschen beteiligt. Und zwar gab es da eine relativ klare Rollenaufteilung. Die Nazi-Skinheads, die offensichtlichen Neonazis, die warfen während der Angriffe Steinflaschen und Molotow-Cocktails. Es wurden auch Nazis erwischt, die mit Benzinkanistern um ein Wohnheim geschlichen sind, die also offensichtlich dort bereit waren, auch Menschenleben aufs Spiel zu setzen. Und das Ganze wurde umrahmt von Bürgerinnen und Bürgern, die die Angriffe beklatschten, die herumkrölten und die Angreifer und Angreiferinnen vor den Zugriffen der Polizei schützten. Ich habe jetzt zu einem ersten kurzen Beitrag ein Interview mit einem Menschen aus Ghana. Er heißt Emmanuel Adu Ageyeman und wurde am 23. Februar 2014 nochmal interviewt zu dem Übergriffen, zu dem rassistischen Pogrom von 91. Das heißt, er hat das Ganze jetzt aus der Perspektive der Asylsuchenden erlebt, die in dem Asylsuchendenwohnheim gelebt haben, also eben die zweite Welle der Angriffe. Dazu ein kurzes Interview, aus dem ich einige Ausschnitte vorlesen möchte, um mal zu zeigen, wie die Menschen in den Heimen das Ganze erlebt haben. Die erste Frage, wie viele Leute lebten damals in dem Flüchtlingsheim? Und er antwortete, es waren, glaube ich, 33 Ghanaer und Angolaner, 12 Nigerianer, 11 Menschen aus Bangladesch und sehr viele Osteuropäer, Jugoslawen und Rumänen. Insgesamt müssen es über 300 Menschen gewesen sein. Was passierte dann? Es begann gegen 18 Uhr. Da war eine Gruppe von Leuten auf Motorrädern. Sie stellten sich vor unser Heim und schmissen Steine. In dem Moment begannen wir, Panik zu verspüren. Gegen 20 Uhr hörten wir einen lauten Krach. Neben unserem Heim war ein großer Wald, da kamen sie her. Sie zündeten Feuer auf der Straße an. Dann nahmen sie die Müllcontainer, um die Straße von beiden Seiten zu blockieren, sodass kein Auto durchkommen konnte. Es gab auch keine Straßenbahnlinie, die vor unserem Heim entlang führte, aber nur bis 20 Uhr. Deswegen hatten sie diese Zeit ausgesucht. Du denkst also, es war gut organisiert? Ja, es war gut organisiert. Denn zu jedem anderen Zeit wäre die Polizei eingestritten, wenn die Straßenbahn blockiert worden wäre. Also warteten sie, bis die Straßenbahn nicht mehr fuhr, die privaten Autos drehten um und fuhren davon. Wie viele Leute waren es? Es waren viele, bestimmt 30 bis 35 Leute. Es waren Skinheads, einige aus Dresden. Sie begannen Steine zu schmeißen und andere Dinge. Die Jugoslawen und die Rumänen begannen zurückzukämpfen. Sie kamen zu unseren Räumen und riefen uns zu, hey Kollege, alles, alles. Wir verstanden nicht, was sie mit alles, alles meinten. Sie meinten, wir sollten alle kommen und die Leute bekämpfen, denn wir waren mehr als sie. Aber die waren gut vorbereitet und warfen mit Steinen, schossen mit Gaspatronen und mit allem Möglichen. Ich sagte, es ist zu gefährlich, sich ihnen entgegenzustellen. Unsere Leute warfen Flaschen und Ähnliches zurück, mit Tellern und mit allem, was sie in die Hände bekamen. Die Sozialarbeiter riefen die Polizei, aber die Polizei von Hoyerswerda konnte sich gegen den Mob nicht durchsetzen. Sie riefen Unterstützung aus Cottbus und anderen Ortschaften, glaube ich. Aber die kamen sehr spät, erst um 5 Uhr morgens. Bis dahin hatten die Nazis alles zerstört, alle Fenster, alles. Was war mit der Polizei, die an den 3 vorherigen Tagen zu den Angriffen in der Albert-Schweitzer-Straße gerufen wurden? Die Polizei war dort, aber sie hatte nicht geglaubt, dass die Angreifer auch zur Thomas-Münzer-Straße kommen würden, also zum Asylsuchendenheim. Das Motiv der Skinheads war, die schwarzen Leute sind hier und nehmen uns die Arbeit weg. Und so weiter. Deshalb dachte die Polizei, es geht um die Vertragsarbeiter, die dort sind. Aber die Flüchtlinge haben ja keine Arbeit, also dachten sie vielleicht nicht, dass sie zu uns kommen würden. Deshalb nahm die Polizei keine Sicherheitsmaßnahmen vor. Danach, auch mit Unterstützung der Einheiten umliegender Orte, konnte die Polizei die Angriffe nicht unter Kontrolle bringen. 3 Tage lang haben die Angriffe in der Thomas-Münzer-Straße angedauert. Freitag, Samstag und Sonntag. Nachts waren es nicht so viele Leute. Etwas über 30. Aber am Samstagmorgen, als sie sahen, dass sie Erfolge hatten, kamen ganz viele Nazis aus ganz Ostdeutschland, aus Dresden und überall her. Es waren Hunderte. In dem Moment ruft die Polizei Verstärkung. Es kamen mit Hubschraubern aus Westdeutschland mit Polizeieinheiten. Alle 15 Minuten landete einer und setzte eine Menge Polizisten ab. Die Polizei umstellte das Haus Samstagnacht und am Sonntag. Am Montagmorgen kamen Beamte von der Behörde, die für den Aufenthaltsstatus von Flüchtlingen zuständig waren, zu uns. Sie sagten, dass Hoyerswerda nicht sicher für uns sei und dass sie uns von dort weg zu einem sicheren Ort bringen würden. Wir sagten, wir würden Hoyerswerda unter einer Bedingung verlassen. Sie sollten uns in einen Ort in Westdeutschland bringen. Andernfalls würden wir in Hoyerswerda bleiben und dort sterben. Wir versuchten herauszufinden, wohin sie uns bringen würden, aber sie sagten, der Ort sei geheim. Denn sie wollten nicht, dass die Skinheads das Ziel herausfänden und uns dort wieder attackierten. Aber wir wollten nach Westdeutschland, weil wir uns dort sicher glaubten. Wir diskutierten von 8 Uhr morgens bis weit in den Nachmittag, aber es gab keine Einigung. Sie wollten uns das Ziel nicht nennen, aber wir wussten mittlerweile, dass es sich um einen Ort in Ostdeutschland handeln müsste, denn unser Sozialarbeiter hatte uns gesagt, dass wir in eine Flüchtlingsunterkunft aufs Land geschickt werden sollten. Wir waren als Ausländer in der Stadt schon nicht sicher. Aber außerhalb der Stadt würden sie kommen und uns töten. Also mussten wir dagegen ankämpfen. Wir sagten, dass wir entweder in Hoyerswerda bleiben oder nach Schwalbach bei Frankfurt zurück wollen würden. Sie hatten mittlerweile Busse organisiert. Dann sagten sie, entweder wir wären kompromisslos und stiegen in den Bus, oder sie müssten die Polizei, die auch schon müde sei, aus Hoyerswerda abziehen. Wenn die Skinheads dann kämen, gäbe es niemand mehr auf unserer Seite. Wir hatten keine Chance. Sie gaben uns eine Stunde, um unsere Sachen zu packen. Alle waren sehr enttäuscht. Wir wussten nicht, wohin sie uns bringen würden. Sie setzten uns nach Nationalitätenzusammengehörigkeit entsprechend in die Busse. Nur der Fahrer erhielt Instruktionen. Die Busse wurden von zwei Polizeimotorrädern vorne und einem Polizeibus hinten eskortiert. Wie war die Situation, als ihr in die Busse gestiegen seid? Waren die Leute aus Hoyerswerda anwesend? Ja, sehr viele. Sie grölten und klatschten. Waren das normale Leute, die dort standen, oder nur Nazis? Zu diesem Zeitpunkt, als wir fuhren, waren keine Nazis da, nur Bewohner von Hoyerswerda. Männer, Frauen, Kinder. Der ganze Platz war voller Leute, als wir in die Busse stiegen. Der ganze Platz. Die Bewohner waren glücklich. Es gab auch ein paar, die sich nicht freuten. Aber die große Mehrheit freute sich, als sie sahen, dass wir in die Busse gebracht wurden. Im späteren Verlauf des Interviews wurde nochmal darauf eingegangen, wo die Flüchtlinge hingebracht wurden. Sie wurden natürlich nicht nach Westdeutschland gebracht, was sie gefordert hatten, sondern nach Meißen. Und einige wurden auch in einem Wald ausgesetzt. Die Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen wurden direkt zum Flughafen gebracht und direkt nach Mosambik in Maputo zurückgeflogen, obwohl die Verträge und ihre Aufenthaltsgenehmigungen eigentlich in Deutschland weiter gegolten haben. Aber das wurde dann sofort außer Kraft gesetzt und die Leute wurden zurück nach Mosambik gebracht. Die Asylbewerber wurden, wie gesagt, in die Busse verbracht, wurden nach Dresden geschafft. Einige wurden in einem Wald bei Pirna ausgesetzt. Etwa 40 von ihnen gelang schließlich die Flucht nach Berlin auf sehr abenteuerlichen Wegen und mit sehr viel Glück. Und 40 von ihnen konnten dann mit Unterstützung von Kirchen, von Antifas Kirchenasyl beantragen.
Entschuldige, was meinst du mit dem Wald ausgesetzt?
Also die Situation war so, die sind halt gelandet irgendwo, haben gesagt, mussten dann aussteigen, haben gesagt, nee, wir wollen hier nicht aussteigen. Und dann wurde gesagt, okay, dann bleibt ihr halt hier so und wurden sich selbst überlassen. Okay. Ja. Das heißt, einigen Flüchtlingen gelang es, wie gesagt, nach Berlin. Die meisten konnten, oder sie blieben in Deutschland. Die Vertragsarbeiter, die alle jahrelang in der DDR gelebt haben und die auch noch geltende Verträge hatten, wurden zurückgeflogen und die Situation, die ich euch gerade vorgelesen habe, war eben aus der Sicht eines Asylsuchenden und jetzt nochmal ein Gespräch mit jemandem, der Vertragsarbeiter war in der DDR, um auch nochmal so über diesen Angriff hinaus zu verdeutlichen, welche Folgen auch biografisch dieses Ereignis gerade für die Vertragsarbeiter hatte. Dieses Gespräch jetzt wurde direkt 1991, direkt nach den Angriffen aufgenommen. Gespräch mit Andreas vom 18. Oktober 1991. Er war damals 32 Jahre alt und musste 3 Tage später abreisen. Er sagt, 1980 hätte ich nach Kuba gehen können. Dorthin wollte ich nicht. Dann sagte meine Regierung, du kannst in die DDR. Am 22. September 1981 kam ich in Berlin an. Im Wohnheim am Tierpark lernte ich Deutsch und lernte schließlich Landmaschinenschlosser und Maschinist. Die Zeit in Berlin war sehr schön. Wir gingen das Café Moskau, Café Nord, in die Disco nach Marzahn und in die Gaststätte am Tierpark tanzen. Es gab im Grunde keine Probleme mit den Deutschen. Auch bei der Arbeit nicht. Wir waren dort 4 Afrikaner. In der Disco lernte ich eine junge Dame kennen. Wir waren 1,5 Jahre befreundet, da bekamen wir ein Baby. Unsere Tochter wurde am 12. Dezember 1983 geboren. Ich wohnte mit beiden in einer Wohnung. Mein Vertrag lief nach 4 Jahren aus. Ich musste zurück nach Mosambik. Bald aber hatte ich wieder die Möglichkeit, in die DDR zu fahren. Ich war wieder in Berlin. Ich arbeitete im Flugzeugpropellerwerk. Ich habe bei meiner Familie gewohnt. Ich hörte, dass man im Bergbau durch Schichtarbeit mehr Geld verdienen kann. So meldete ich mich dafür in der Botschaft. Im Mai 1988 habe ich im BKW Welzow, also in einem Braunkohletagebau, in der Entwässerung angefangen zu arbeiten. Jedes freie Wochenende fuhr ich zu meiner Frau und unserer Tochter. Auf der Arbeit gab es keine Probleme. Aber zum Feierabend in der Stadt. Ich wollte doch auch mal essen gehen, zum Beispiel in der Bräulerbar oder im Wassermann. Es gab Anpöbelungen und es gab auch Schlägereien. Ich hatte kein Vertrauen zu den Menschen hier und bin niemals alleine ausgegangen. Die Polizei schickte uns ins Wohnheim. Die deutschen Schläger konnten in der Gaststätte bleiben. Das war noch zu DDR-Zeiten. Nach der Wende, genau am 1. Mai 1990, erlebte ich vorläufig das Schlimmste. Ich war an diesem Tag im Wohnheim im Wohnkomplex 1 zu Besuch. Als ich zurückkam, sah ich auf der Südstraße, jetzt Külzstraße, viele Jugendliche. Sie riefen, Schwarze raus aus diesem Land. Sie warfen mit Steinen die Fensterscheiben ein. An diesem Tag gab es von uns 3 Schwerverletzte. 2 kamen vom Rummel, einer wurde an der Kreuzung zusammengeschlagen. Sie waren eine Woche im Krankenhaus. Die Polizei kam auch her und schickte uns ins Wohnheim. Die deutschen Schläger blieben frei. Seit diesem Tag spürten wir oft den Ausländerhass. Am 17. September 1991 erlebte ich die Schlägerei vor unserem Wohnheim. Ungefähr 2 Wochen lang wurden wir angegriffen. Der schlimmste Tag war Mittwoch, der 18. September 1991, als auch Bürger aus Hoyerswerda vor dem Wohnheim standen, Ausländer rausriefen, mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen warfen. Es waren auch Gaspistolen dabei. Am meisten betroffen war ich, dass auch Leute aus der Nachbarschaft dabei waren. Als eine Journalistin einen Jungen fragte, warum er das gemacht hatte, sagte er, das hat Spaß gemacht. Die älteren Leute antworteten ihr, was wollen die Ausländer hier, die haben selbst keine Arbeit, keine richtige Wohnung. Die bekommen die guten Wohnungen und sie bekommen unser Geld und unser Blut. Doch als die Journalistin sie fragte, ob sie das noch einmal machen würden, sagten sie, wir machen das nicht wieder. Was ich in den letzten Wochen erlebt habe, ist mein erster Schritt zum Friedhof. Ich danke der Polizei, dass sie uns in diesen Tagen geschützt hat. Ohne die Polizei, den Schutz der Polizei, hätte man uns alle am 18. September totgeschlagen. Weil ich Angst habe, bin ich seit dem 16. September nicht mehr zu meiner Frau und meiner Tochter Fatima gefahren. Auch sie können nicht zu mir kommen. Wir haben Angst um unser Kind. Ich fliege jetzt nach Hause, ohne von meiner Familie Abschied zu nehmen. Ich bin sehr traurig. Das sind also mal 2 Perspektiven von den Leuten, die in dem Heim waren, und der Mann aus Ghana, von dem ich vorhin das Statement vorgelesen hatte, hat ja schon gesagt, dass für die Flüchtlinge es eine wichtige Forderung war, nach Westdeutschland zu gehen oder nach Westdeutschland flüchten zu können, denn die meisten Flüchtlinge, die in der DDR untergebracht wurden, waren zuerst in Westdeutschland untergebracht, und es war so, dass viele Flüchtlinge, die nach der Wende eben ankamen in Deutschland, oft in den Osten geschickt wurden, weil es dort eben freie Kapazitäten gab. Und wir aus Gesprächen mit Leuten von Pro Asyl auch erfahren haben, dass es von den Leuten, die eben nach Deutschland geflüchtet waren, nach Ostdeutschland gekommen sind, dann wieder Flüchtlingswellen zurückgab von Ostdeutschland nach Westdeutschland, weil halt ganz viele Leute eben ähnliche Geschichten erlebt haben in ostdeutschen Städten und Gemeinden. Das ist also eine sehr wichtige Forderung der Leute gewesen. Wie gesagt, nur 40 haben es nach Berlin geschafft, konnten dort bleiben. Das heißt, die meisten mussten dann in Ostdeutschland bleiben. Der September 1991 war bundesweit ein sehr wichtiges Medienereignis. Wir sehen hier, am 25. September 1991 gab es einen Live-ARD-Brennpunkt mit Oskar Lafontaine, begleitet von zahlreichen Nazis, wie man auf dem rechten Bild sieht, in Hoyerswerda. Und eben diese Medienbegleitung war auch das, was Hoyerswerda zu einem so wichtigen Auftaktereignis der rassistischen Gewalt der Nachwendezeit gemacht hat. Denn Hoyerswerda war nicht das erste Ereignis, was man als rassistisches Pogrom nach 1945 bezeichnen kann in Deutschland. Aber es war das erste derartige Ereignis mit einer bundesweiten Strahlkraft, eben durch die Medienberichterstattung, die das quasi live mitverfolgt hat und bundesweit in die Wohnzimmer getragen hat, und auch international war das Ganze ein wichtiges Medienthema, und bis hin zu der These, die einige Leute aufstellen, dass es eben die These gibt, dass hätte Hoyerswerda verhindert werden können, oder hätte man Hoyerswerda verhindert, dass auch Rostock nicht passiert wäre und dass viele Ereignisse, die danach geschehen sind, möglicherweise in der Form nicht stattgefunden hätten, aber das, wie gesagt, eine These, die man diskutieren kann. Es gab im Zuge des rassistischen Pogroms 2 linke Demonstrationen. Eine erste von einigen 100 Menschen, die direkt während der Ereignisse in Hoyerswerda waren. Eine zweite einige Tage später. Dort waren 4000 Antifaschisten und Antifaschistinnen in Hoyerswerda. Das war eine militante Antifa-Demo. Interessant dabei, dass es dort der Polizei gelungen ist, die 4000 Leute in den Griff zu bekommen, die Demo zu stoppen, mit Wasserwerfern anzugreifen und die Demo abzubrechen. Bei den Ereignissen in den Tagen vorher waren es, wie gesagt, maximal 600 Leute, so, da ist das nicht gelungen. Das als kurzer Anriss, als kurzer Input, was damals passiert ist. Jetzt soll es mehr um die Frage gehen, welche Auswirkungen hatte Hoyerswerda 91 und da wollen wir als erstes einen Blick werfen in die Stadt, nach Hoyerswerda selbst. In Hoyerswerda gab es nach 1991 eine sehr starke Neonazi-Szene, eine große rechte Skinhead-Subkultur, Jugendkultur, also es war die dominante Jugendkultur damals in der Stadt, wie auch in vielen anderen ostdeutschen Städten und Kleinstädten. Man kann Hoyerswerda nach 91 als national befreite Zone bezeichnen, denn die Stadt war, das war auch Unwort des Jahres 91, eben die erste ausländerfreie Stadt der Nachwendezeit. Das Ereignis war ein großer Sieg für die Neonazis und gab der Szene vor Ort wie auch in ganz Deutschland einen großen Auftrieb und ein enormes Selbstbewusstsein. Und nachdem eben alle migrantischen Menschen aus Hoyerswerda vertrieben waren, ging die Jagd der Nazis dann weiter auf alternative Punks, Jugendliche, Langhaarige, alle möglichen Leute, die eben nicht ins Weltbild gepasst haben. Und es gab eine politisch organisierte Neonazi-Szene bis hin zu einer rechten Bürgerwehr mit Polizeibefugnissen, also die wirklich ein Jahr lang durch die Stadt patrouilliert, wo er ist, toleriert von der Polizei, die Ausweise kontrolliert hat und sich dort als Ordnungsmacht aufgespielt hat. Im Zuge dessen gab es dann als traurige Tiefpunkte der rechten Aktivitäten in Hoyerswerda zwei Morde durch Neonazis. Zum einen im Oktober 1992, wo ein 17-jähriger Waltraud Schäffler erschlagen hat. Sie war Kellnerin in einer Kneipe oder in einer Diskothek, wollte eine Schlägerei nach einem Neonazi-Angriff schlichten und wurde daraufhin von einem 17-Jährigen totgeschlagen. Der zweite Mord, der sich ereignet hat, traf Mike Zerner am 19. Februar 1993 und dazu ein Beitrag von Spiegel TV von damals, der zum einen die Hintergründe des Mordes beleuchtet und zum anderen auch mal zeigt, was damals für eine Stimmung in Hoyerswerda geherrscht hat. Und diese Stimmung kann exemplarisch für ganz viele Städte und Kleinstädte in Ostdeutschland gesehen werden. Eine Stimmung der rechten Hegemonie und der national befreiten Zonen.
Zerner, 22 Jahre, starb vergangenen Donnerstag an den Folgen eines Überfalls von Rechtsradikalen auf den Jugendclub Nachtasyl in Hoyerswerda. Am Abend des 19. Februar hatten einige Rechte versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Heavy-Metal-Konzert zu verschaffen. Die Veranstalter wollten Ärger verhindern und schickten sie wieder weg. Dabei flogen Steine auf ein Auto der Rechten. Zwei Stunden später standen sie wieder vor der Tür. Diesmal waren es Kraftkürze. Mike Zerner war der Fahrer der Band und das kostete ihm das Leben.
Die Leute waren im Prinzip schon zu Hause und wir wollten eigentlich gerade losfahren um Mitternacht und da kamen dann die angestürmt, die Leute. Nee, waren viel zu wenig, die Leute, vielleicht noch 10 Mann. Und die haben auch nicht mehr in die Autos gepasst alle, da standen dann 2 Autos. Da haben wir uns verdrückt, dann haben wir uns im Keller dann versteckt vor denen, konnten wir uns nicht finden. Ja. Und ihr Auto wollte noch schnell wegfahren und der Mike hat es nicht mehr geschafft und dann haben sie geschnappt.
Kurz zuvor hatte eine Polizeistreife das Objekt observiert. Nachdem nichts Auffallendes ausgemacht werden konnte, zog man sich zurück.
Die Faschos kamen von diesem Weg hier mit den Autos vorgefahren. Hier vorne stand der Tourbus der Band Necromance. Und da, als die Faschos ankamen, sind sie sofort auf den Tourbus losgelaufen und haben den Auto zertrümmert. Und der Fahrer, der dann halt sich auch ein bisschen gekümmert hat in seinem Auto, ist hingegangen und da wurde er gleich mit zusammengetreten. Als die Leute fertig waren mit Zusammentreten, haben sie sich ein Kabel genommen und den Mike versucht zu erdrosseln. Also dieser Versuch fehlgeschlagen ist, haben sie den Tubus noch offen gekippt und versucht anzuzünden.
Mindestens eine halbe Stunde lag Mike Zerner unter dem Transporter. Als endlich Hilfe kam, stand sein Herz bereits still.
Ja, aber letztendlich ist es nicht den Schuld, den Leuten zuzuschreiben, die da gerade dabei waren, den Bus umzuschmeißen, die Schuld hatten. Doch die, die das Ding angefangen haben, das waren in meiner Augen die Zecken, die Aktion nicht gemacht, wäre das andere daraufhin nicht gefolgt.
Also wenn hätten die dann den Bands zugehört und ordentlich, ohne irgendwie Schluck zu machen, dann ist doch ein
Ruhe. Das war ein ganz normales Herr Mörder-Konzert, da frag ich mich, was er mit den Zecken zu suchen hat. Die haben im Grunde genauso wenig zu suchen wie wir.
Gut, die hätten dann
auch mit rein wollen, um uns doch reinzulassen, wenn die Zecken schon reinlassen, die da.
Mike Zerner war weder Zecke noch Glatze. Nachdem die Angreifer geflohen waren, verging knapp eine Stunde, bis die Polizei am Tatort war. 13 Beamte nahmen die Ermittlungen auf. Am folgenden Vormittag konnte der erste Tatverdächtige festgenommen werden. Peter Alike, 22 Jahre, Maurer in einem Projekt für besonders gefährdete Jugendliche. Seine Freundin ist im 8. Monat schwanger. Im Herbst 91 nach dem Pogrom auf Asylanten hatte ihn ein Gericht zu 15 Monaten Haft verurteilt, auf Bewährung. Diesmal lautete die Anklage auf Totschlag. Peter Alike legte ein umfangreiches Geständnis ab. Knapp 4 Stunden nach seinem letzten Verhör erhängte er sich am Lüftungsgitter seiner Zelle.
Nach den Sektionsergebnissen handelt es sich eindeutig um einen Tod durch Erhängen. Es fanden sich die dafür typischen Verletzungen. Sonstige Verletzungen fanden sich nicht. Insbesondere ist auch ein Erdrosseln von fremder Hand nach den Sektionsbefunden vollkommen ausgeschlossen.
Nach den Ausschreitungen gegen Ausländer vor 2 Jahren hatten die Verantwortlichen in Hoyerswerda versucht, mit sozialpädagogischen Maßnahmen, Streetworkern und guten Gesprächen die gewalttätigen Jugendlichen zu bremsen. Jugendclubs und kostenlose Programme wie hier im WKC sollten deeskalierend werden. Gelungen ist es nicht.
Die Stimmung sind immer schlimmer geworden. Fehlt bloß noch ein Funken, dann explodiert hier. Weil jetzt geht es vor allem jetzt nicht mehr gegen Ausländer groß, sondern jetzt geht es untereinander los. Links gegen rechts. Andersrum. Und garantiert schlimmer jetzt.
Rechts und links in Hoyerswerda zu Symbolen der Schlagkraft verkommen. Ziel ist das Gesicht des Gegners.
Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir das Pflaster dem Faschus überlassen. Wir haben einfach kein Interesse dran. Wir können uns das nicht leisten, dass es irgendwo eine Faschusstadt gibt. Wir haben auch kein Interesse, die Leute hier in Ruhe zu lassen. Also wenn die anfangen, dann werden wir darauf antworten. Und zwar genau mit den Mitteln, mit denen sie uns angegriffen haben. Wir werden zwar vielleicht, also wahrscheinlich nicht über Tote gehen, aber halt Verletzte wird es geben.
Die neueste Kriminalitätsstatistik von Sachsen registriert eine starke Zunahme von Gewalttaten ohne erkennbares Motiv. Hoyerswerda ist da nur ein Beispiel.
Einfach waren die Ausländer gewesen, in Halle zum Beispiel, die waren weg. Jetzt sind es zum größten Teil des Verrechnens, sind fast keine mehr. So, naja, jetzt sind die weg. Die Gewalt wollen sie immer noch haben, dann sind eben die sind nicht passen. Zum Beispiel wir, die Langkarrieren oder wie es ich war. Und sind wir weg, dann sind eben, bis ich bin dran hier, Behinderte oder alte Omas und Opas und so. Das ist ja jetzt schon so. Also alte Frauen und Opas da überfallen, bloß wegen 10 Mark oder weiß ich was. Ja, und das ist für die Deutsch sein.
Und nicht so zu sein, ist lebensgefährlich in Hoyerswerda.
Wir machen jetzt einen Sprung um 10 Jahre. Dieses Bild, aufgenommen 2011 am Rande einer Gedenkdemonstration von der Initiative Pogrom 91, wie man unschwer erkennen kann, gibt es bis heute da eine sehr selbstbewusst auftretende Nazi-Szene. Jeder, der in Hoyerswerda aufgewachsen ist oder dort mal längere Zeit gelebt hat, kennt ein Klima der rechten Gewalt irgendwie, einer Angst vor Neonazis, vor rechten Gruppen. Was man zu den Leuten, die man dort auf dem Bild sehen kann, sagen muss, dass es zum Glück bisher oder hoffentlich auch in Zukunft den Leuten nicht gelungen ist, sich politisch zu organisieren, als politische Gruppe, wie hier zum Beispiel diese Montagsdemos, ja, irgendwie versucht wird, da einen Anschluss zu finden mittels politischer Aktionen an die breite Bevölkerung, sondern die Leute sind halt eher stumpfe Säufer und rechte Schläger. Das macht sie leider nicht weniger gefährlich. Das Ganze illustriert jetzt nochmal an einem Videofilm, den ein linkes Videokollektiv aufgenommen hat zum 20. Jahrestag des rassistischen Pogroms. Die hatten damals, oder die hatten an diesem 20. Jahrestag eine Gruppe von Vertragsarbeitern eingeladen, und also ehemaligen Vertragsarbeitern nach Hoyerswerda, die Stadt nochmal zu besuchen. Und dabei sind sie auch an einen der Tatorte gegangen, nämlich an das ehemalige Wohnheim in der Arbeitsschweizer Straße der Vertragsarbeiter. Und was sich dort ereignet hat, sehen wir jetzt.
Das ist Arbeitsschweizer Straße Nummer 20. Ja. Gutes Gefühl habe ich nicht. Nur der Rest.
Also eigentlich, also wenn man hier was die Leute jetzt sagt, dann ist es gar nicht geendet.
Das bleibt immer so. Man ging zur Arbeit und direkt ins Wohnheim. Das ist dort unser Eingang gewesen. Und von dort aus zur Kaufhalle. Die Kaufhalle ist gerade. Und es gab keine immer gute Verhältnisse. Und das Klima hier war immer so. Wir sind dann nur unter uns geblieben, mit Vietnamesen und anderen. Aber sonst war es immer so aggressiv, Beschimpfungen, Beleidigungen, also alles mögliche, bis zu 1991 für diese Aufsteigung gekommen. Das ist das Problem. Die Situation hat sich nicht geändert. Man braucht keine Worte. Also, die Linken, die wir gerade sehen, und die Worte, die wir hören, sprechen für sich.
Die Nazis, die wir gerade gesehen haben in der Aufnahme, das, wie gesagt, irgendwie eine Gruppe von Rechten in Hoyerswerda, denen es, wie gesagt, nicht gelingt, sich politisch zu organisieren, die dafür umso gefährlicher, selbstbewusster und gewaltbereiter auftreten gegenüber allen Leuten, die ihnen nicht ins Weltbild passen. Ein weiteres Beispiel dafür, im Jahr 2012, vielleicht der eine oder die andere mitbekommen, haben Nazis eben genau aus der Gruppe, die wir gerade gesehen haben, das Wohnhaus eines jungen Pärchens belagert, eines antifaschistischen Pärchens, über mehrere Stunden. Und die Reaktion von Stadt und Polizei daraufhin war, dass die beiden die Stadt verlassen mussten und auch nicht wieder zurück wollen. Dieser Angriff ereignete sich, wie gesagt, im Oktober 2012. Und die beiden Betroffenen heißen Ronny und Monique. Die sind beide in Hoyerswerda geboren und aufgewachsen, haben ihr Leben lang dort gelebt und hatten regelmäßig rechte Sticker von Fassaden und Laternen abgekratzt. Ganz bewusst am Tag, um ein Zeichen zu setzen, erläuterte Ronny, einer der beiden Betroffenen, vor Gericht während der Verhandlung gegen die Täter. Aus diesem Grund wurden sie eben zum Ziel der Nazi-Attacke und in ihren Zeugenaussagen vor Gericht schilderten sie die dramatischen Ereignisse, die sich damals ereignet haben, am 17. Oktober 2012. Sie erzählten, dass sie beim Fernsehen aufgeschreckt wurden, weil es Sturm geklingelt hatte. Und kurze Zeit später sowohl vor als auch hinter dem Mehrfamilienhaus, in dem eben Ronny lebte, 15 dunkel gekleidete Personen sich versammelt hatten. Ronny sagte dann, das Haus war umstellt, sowohl von der Straße als auch im Hausflur hatten die Angreifer die beiden bedroht und beschimpft. Das ist ein Zitat, wir machen dich tot, deine Freundin wird vergewaltigt, deine Bude wird leergeräumt. Das sind einige der Sätze aus jener Nacht, an die sich Ronny erinnerte. Die Angreifer stellten währenddessen den Strom in der Wohnung ab, traten und schlugen gegen die Wohnungstür und machten sich an dessen Schloss zu schaffen. Sie verklebten außerdem den Türspion zur Wohnung mit Nazi-Stickern. Auch als erste Polizeibeamte an Ort und Stelle waren, konnten die Angreifer Ronny und Monique weiterhin beleidigen und bedrohen. Und nach dieser Nacht fühlten sich die beiden eben nicht mehr sicher in Hoyerswerda und leben jetzt in einer anderen Stadt. Und der Vorfall belastet sie auf jeden Fall bis heute. Und die Polizei hatte, wie gesagt, kein anderes Angebot an die beiden, als zu sagen, verlasst die Stadt, wir können euch hier nicht schützen. Es gibt da ein Zitat eines Polizeisprechers, der gesagt hat, es ist einfacher, eben zwei Leute aus der Stadt zu bringen, als diese 30 Nazis permanent zu bewachen. In diesem Jahr eröffnete in Hoyerswerda über 20 Jahre nach dem rassistischen Pogrom wieder ein Wohnheim für Asylsuchende. Und was Gutes, immerhin, es gibt aus der Zivilgesellschaft eine Gruppe von Leuten, die, wenn auch gegen Widerstände, wie sie erzählen, auf der Arbeit, im Freundeskreis und so weiter, wo sie Probleme haben aufgrund ihrem Engagement, die sich eben für die Asylsuchenden einsetzen, Deutschkurse organisieren, dafür sorgen, dass die Kids zum Sport gehen können und versuchen nach ihren Möglichkeiten in ehrenamtlichen Rahmen das Leben dort so erträglich wie möglich zu machen. Die Betroffenen oder die Menschen, die in dem Wohnheim leben, berichten aber auch oder haben uns auch gegenüber von rassistischen Übergriffen erzählt, von körperlichen Attacken bis hin zu Alltagsrassismus, die angestarrt werden beim Einkaufen und so weiter. Da gibt es auf Spiegel Online einen sehr interessanten Bericht, wo einige Kurzinterviews mit Leuten aus dem Heim geführt wurden. Das kann man sich gern mal durchlesen, um mal zu sehen, wie die Lage für Flüchtlinge derzeit in Hoyerswerda ist. Wir nehmen jetzt einen breiteren Fokus ein. Wir gucken uns jetzt an, welche Auswirkungen hatte Hoyerswerda bundesweit, denn da gab es durchaus einige Auswirkungen. Die bekannteste wahrscheinlich 1992 Rostock-Lichtenhagen, denn nachdem Hoyerswerda das erste medial breit verfolgte rassistische Pogrom in Deutschland war, folgte eben wenig später Rostock-Lichtenhagen. Das sind aber nur zwei Ereignisse in einer ganzen Welle von rassistischen und rechten Übergriffen, und zwar in ganz Deutschland, in Ost- und Westdeutschland. Exemplarisch dafür ist, dass am 19. September 1991, also während des rassistischen Pogroms, im Saarland, in Saarlouis, ein Brandanschlag auf ein Flüchtlingswohnheim verübt wurde. Und dabei kam der 27-jährige Samuel Yeboah zu Tode. Er wurde umgebracht und auch in den folgenden zwei Jahren griffen Deutsche fast täglich Wohnheime von Flüchtlingen an. Es gab zahlreiche Gewalttaten, zahlreiche Verletzte und zahlreiche Tote. Und Hoyerswerda, kann man sagen, war dafür so die Initialzündung, denn es war sozusagen der Startschuss, der als erstes bundesweit da verfolgt wurde. Im Zuge dieser Welle der Gewalt gab es eine Diskussion um das Asylrecht in Deutschland. Nationaler Konsens war dabei eine rassistische Hetze gegen Flüchtlinge. Ein Beispiel dort, das Plakat links der Republikaner, das Boot ist voll, Schluss mit dem Asylbetrug. Ganz rechts, dann rechts der Spiegeltitel, fast das gleiche Motiv, Ansturm der Armen und auch dort wieder dieses Bildmotiv, das Boot ist voll. Interessant daran ist, dass sowohl dass die Medien, vor allem westdeutsche Journalisten, geschockt darüber waren, über den stumpfen und rassistischen Hass, der sich in Ostdeutschland da Bahn gebrochen hat. Andererseits waren es aber eben dieselben Medienvertreter und Vertreterinnen, die im Einklang mit dem rechten Mob darauf aufmerksam machen wollten, dass Deutschland vermeintlich ein Asylproblem hat und eben genau ins selbe Rohr geschossen haben die ganze Zeit. Dieser gruseligen Allianz aus Mob und Medien schloss sich dann auch noch die Politik an und schrieb in Gesetze, was in Hoyerswerda und Rostock mit Molotow-Cocktails gefordert wurde. Denn am 1. Juli 1993 wurde das Grundgesetz geändert, der sogenannte Asylkompromiss, das bis dahin geltende Grundrecht, politisch Verfolgte genießen Asyl, wurde durch einige Ergänzungen ausgehebelt, wie zum Beispiel die Regelung, dass wer aus einem sogenannten sicheren Drittstaat nach Deutschland einreist, nur schlechte Chancen hat, Asyl genehmigt zu bekommen, genauso wie wer aus einem vermeintlich sicheren Herkunftsstaat kommt, in Deutschland kein Asyl beantragen kann. Das heißt, das ehemalige Grundrecht, politisch Verfolgte genießen Asyl, wurde ausgehebelt und war kein Grundrecht mehr, sondern von zahlreichen Beschränkungen beschnitten. Wir sehen hier mal exemplarisch eines von Dutzenden Flüchtlingsheimen, was es in Deutschland gibt. Bonjour, Tristesse kann man dazu leider nur sagen. Und dazu zusammenfassend, ganz kurz kann man sagen, dass Ereignisse wie Hoyerswerda und Rostock mit Schuld ganz klar daran haben, dass Asylsuchende heute in Deutschland große Probleme haben, in der Alltagsbewältigung große Probleme dabei haben, hier bleiben zu können, abgeschoben werden und ihre Rolle als Menschen zweiter Klasse in Deutschland manifestiert wurde. Eine weitere wichtige Auswirkung bundesweit war, dass Hoyerswerda ein Schlüsselereignis war für eine ganze Generation junger Neonazis in Deutschland. Die Welt hat dazu getitelt, die Generation Hoyerswerda radikalisiert sich und meinte damit die Mörder und Mörderinnen des nationalsozialistischen Untergrunds. Und dazu möchte ich ganz kurz eine ganz kurze Analyse vorlesen, die nicht von irgendjemand kommt, sondern die im offiziellen NSU-Abschlussbericht des der NSU-Untersuchungskommission des Bundestags so verfasst wurde. Dort wurde zur Bewertung der Ursachen der rassistischen Gewalttaten durch die NSU geschrieben. Die frühen 1990er Jahre waren geprägt durch eine Welle rassistischer und neonazistischer Gewalttaten, insbesondere gegen Flüchtlinge und Migranten. Diese rassistisch motivierte Gewalt wurde in den neuen Bundesländern vielfach im öffentlichen Raum vor den Augen zahlreicher, oftmals sympathisierender Anwohner verübt, ohne dass staatliche Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden wirksam auf Seiten der Opfer eingegriffen und effektiv und erkennbar gegen die Täterinnen und Täter vorgingen. Potenzielle Nachahmer und Sympathisanten der extremen Rechten konnten sich dadurch ermutigt und bestätigt fühlen. Dies gilt insbesondere für die tagelangen pogromartigen Angriffe auf Wohnheime von Asylbewerbern und mosambikanischen Vertragsarbeitern im sächsischen Hoyerswerda im August 1991. Wir gehen nun wieder zurück nach Hoyerswerda mit der Fragestellung, wie wurde sich in Hoyerswerda positioniert in Bezug auf 91, was hat sich in den vergangenen Jahren im Umgang mit 91 verändert und welche Schlüsse können wir als Linke für eine linke Geschichts- und Erinnerungsarbeit daraus schließen. Wir haben dazu den Umgang mit 91 in Hoyerswerda selbst in drei Phasen gegliedert. Der Auftakt dafür natürlich das rassistische Pogrom von Hoyerswerda selbst. Dem folgte eine Phase, die wir bis in etwa 2006 datieren, die von Vergessen und Verdrängen geprägt war. Warum wir darauf kommen? Wir haben uns ja irgendwann angefangen, mit dem Thema 91 zu beschäftigen. Grundlage war, davon war, dass wir uns gefragt haben, als linke Jugendliche oder als Punk-Skater in Hoyerswerda, was ist 91 eigentlich passiert, weil man hatte immer mal was gehört irgendwie, da gab es was Schlimmes. Und sowohl in der Schule war das Ganze nie ein Thema, als auch auf der Internetseite der Stadt hat sich für lange Zeit nicht ein einziger Satz zu 91 gefunden. Auch von Lehrern und Eltern bekam man eher vage Auskunft. Und das einzig wirkliche Dokument, was wir dazu gefunden haben in Hoyerswerda, war eben ein Ordner mit losen Zeitungsartikeln, der uns auf Nachfrage in der örtlichen Stadtbibliothek überreicht wurde. Und daraufhin haben wir uns eben gesagt, okay, das ist ja eigenartig, warum gibt es dazu nichts? Und haben angefangen, da mal ein bisschen zu wühlen, aufzuarbeiten und zu versucht zu verhindern, dass das Ganze vergessen wird. Denn dieses Vergessen und Verdrängen war eben bis 2006 auf jeden Fall erklärtes Ziel der Stadtpolitik. Das Ganze exemplarisch mal an zwei Zitaten verdeutlicht. Das erste Zitat, was ich gleich vorlese, kommt von Stefan Skora, damals Pressesprecher des PDS-Bürgermeisters Dieter Bremich. Das Zitat ist von 1997 und er ist heute Oberbürgermeister der Stadt. Er sagte auf Nachfrage von Journalisten der Wochenzeitung Jungle World zum Jahrestag von 91, im Jahr 1997, zum Thema Ausländerproblematik wird sich mein Chef nicht äußern. Jedes Jahr im September zum Jahrestag der Ausschreitung ruft die Presse hier an. Warum berichten Sie nicht darüber, dass Hoyerswerda im nächsten Jahr den Tag der Sachsen ausrichten wird? Das ist immerhin das zweitgrößte Volksfest in Deutschland. Der damalige Superintendent der Stadt, Friedhard Vogel, sagte im selben Bericht, die Leute in Hoyerswerda haben eben andere Probleme, als sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Also das war, kann man sagen, bis 2006 in etwa die Linie, die in Hoyerswerda gefahren wurde. Bis circa 2012 sehen wir dann eine Phase, die man als Phase der Relativierung und Umdeutung überschreiben kann. Denn das Verdrängen und Vergessen kann natürlich nur so lange funktionieren, wie das rassistische Pogrom nicht thematisiert wurde. Wir haben uns dann im 2006 oder kurze Zeit vorher angefangen, damit auseinanderzusetzen. Und es gab 2006 eine erste linke Demonstration, eine Antifa-Demonstration zum 15. Jahrestag unter dem Motto Hoyerswerda 15 Jahre später, die das Thema erstmal wieder in die Öffentlichkeit gezerrt hat. So. Das hat natürlich nur mit Unterstützung von außen funktioniert, denn anders kann man Hoyerswerda auch gar nichts erreichen. Das war eine Demonstration mit ca. 400 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da durch die Stadt gezogen ist. Das hieß natürlich für die Stadt, sie war jetzt im Zugzwang, sich zu positionieren. Und das hat sie auch sehr eindeutig getan, nämlich 2006, 2011 und 2012 mit einer eigenen provisorischen Pappstele, auf der es hieß, im Gedenken an die extremistischen Ausschreitungen vom September 1991. Das ist ein Zitat, was man sich für die weitere Betrachtung auf jeden Fall mal merken kann. Denn diese Einordnung als extremistische Ausschreitung, die verschleiert zum einen die Täter und Täterinnen, was ja Nazis waren und rechte Bürger und Bürgerinnen der Stadt und rassistische Bürgerinnen und Bürger. Und diese Einordnung extremistischer Ausschreitung, die reduziert die Übergriffe auf eine Auseinandersetzung eben zwischen rechts und links im Zuge der Gewalttaten, die es nach dem September 91 im Zuge dieser Antifa-Demo, die militant verlief, die sich dort ereignet haben. Also da gab es tatsächlich halt eine sehr gewaltsame Antifa-Demo, Auseinandersetzung mit Neonazis, Auseinandersetzung, wir haben es ja im Video auch gesehen, zwischen Rechten und Linken in Hoyerswerda. Zum anderen der Begriff Ausschreitung, der relativiert halt auch den Charakter der Übergriffe vom September 1991, bei denen Menschenleben aufs Spiel gesetzt wurde, bei denen der Staat versagt hat, ob willentlich oder nicht willentlich, bei dem es eben einen Konsens gab von Neonazis und mehreren hundert Bürger und Bürgerinnen der Stadt, dass man gegen die Ausländer gewaltsam vorgehen muss, weshalb wir eben ganz klar da von einem rassistischen Pogrom reden und das nur so einordnen wollen und da auch keine andere Einordnung oder Relativierung da akzeptieren wollen. Im Jahr 2012 haben wir uns dann als Initiative Pogrom 91 gegründet und eine Demonstration durchgeführt unter dem Motto Ereignisse beim Namen nennen, um eben genau diese Einordnung als rassistisches Pogrom stark zu machen, und haben ein Denkmal gefordert in der Stadt in Erinnerung an 91. Wir haben auch ein eigenes Denkmal mitgebracht. Das seht ihr dort, ein provisorisches Denkmal, was wir im Zuge der Demonstration aufgestellt haben. Im Zuge der Demonstration gab es auch eine Kranzniederlegung in Erinnerung an die beiden Opfer der rassistischen Gewalt, Mike Zerner und Waltraud Schäffler. Und die Demo fand zum 20. Jahrestag statt, hatte ca. 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wurde von den Medien relativ gut verfolgt und natürlich war das Thema auch ohnehin ein großes, von großem Medieninteresse, denn es war der 20. Jahrestag. Auch die Stadt positionierte sich. Ihre Reaktion war eine Ausstellung in Erinnerung an 1991. Das heißt, das Ganze war jetzt eine neue Phase der Auseinandersetzung, der Beginn der Annahme als, des Ereignisses als Teil der Geschichte. Es gab im Zuge der Ausstellungseröffnung auch eine offizielle Entschuldigung des Oberbürgermeisters für die Ereignisse. Das war das erste Mal, dass jemand von der Stadt sich offiziell entschuldigt hat, 20 Jahre später. Interessant dabei ist, deshalb haben wir das auch immer noch in dieser Phase der Relativierung und Umdeutung belassen, dass diese Ausstellung ursprünglich von einer Historikerin aus Dresden konzipiert werden sollte, die dafür auch einen offiziellen Auftrag hatte. Und sie wollte dort unter anderem den Film zeigen, Viele habe ich erkannt, ein Interview mit einem Vertragsarbeiter aus Hoyerswerda, das war der große, kräftige Mann, den wir im Video gesehen haben, mit dem weißen Hemd, der 91 erzählt hat, was ihm damals passiert ist. Wenige Wochen vor Eröffnung der Ausstellung entzog die Stadt der Historikerin schließlich den Auftrag und verpflichtete sie unter Androhung von Schadensersatzansprüchen zu Stillschweigen. Wir vermuten, dass die Ausstellung wahrscheinlich einfach zu kritisch war. Die Stadt hat dann selbst eine eigene Ausstellung initiiert, die sich vor allem aus Polizeiberichten zusammengesetzt hat, als neutrale Beobachterposition. Der Bürgermeister hat auch immer betont, er will eine neutrale Ausstellung, er will keine Einordnung der Ereignisse. Und im Zuge des 20. Jahrestags lud ein Berliner Videokollektiv, da waren auch die ersten Videoszenen, die wir gesehen haben, die drei Betroffene des Pogroms wieder nach Hoyerswerda ein, die auch den Bürgermeister getroffen haben und auch über die Denkmalsforderungen dort gesprochen haben. Und diesen Ausschnitt wollen wir uns jetzt mal ansehen.
Wir wurden ja im vergangenen Jahr als Ort der Vielfalt ausgezeichnet durch die Bundesregierung und haben uns gesagt, also da müssen wir auch das andere Bild von Hoyerswerda auch zeigen. Wir müssen uns natürlich aber auch der Geschichte stellen. Und deswegen haben wir gesagt, die Orange Box, das wäre der richtige Ort, um eine Ausstellung zu bringen über die Ereignisse und einen Ort zu schaffen, wo man auch darüber nachdenken kann, reflektieren, ob man mit der Ausstellung zufrieden ist, ob man sie anders haben wollte, Aussagen vielleicht nicht richtig sind.
Danke Ihnen, dass Sie Zeit gehabt haben, ein Ort zu errichten, dass sowas würde Leute, viele Leute das sehen und vielleicht würde eine Änderung kommen. Aber unser Bitte ist, dass in der Bodeheim ist, wir wollten Sie bitten, dass Sie mit dem Senat ein bisschen oder mit dem Bürger irgendwie ein Denkmal von uns machen. Es kann sein, dass irgendwann werden wir hier kommen und wollten unsere Kinder das zeigen, dass das war die Stadt, wo wir waren und das war, was es passiert ist. Aber Sachen sind jetzt nur weggenommen. Und das ist eine Bitte von uns.
Wir werden das, ich habe die Bitte angenommen und wir werden sehen. Ich habe die auch wieder verstanden. Ja. Danke.
Also wir werden sehen, hat er gesagt.
Das ist dasselbe Sektor, ja. Das ist dasselbe, der vorher...
Genau, ja, das ist am selben Tag entstanden, genau.
Nee, nee.
Tag der Sachsen.
Genau. Ja, genau, der,
das ist
genau.
Das halt, der Vorhof, ja. Der Prämisch.
Genau, genau. Das Interessante war, dass der Bürgermeister im Zuge dessen halt auch gefragt wurde, ob denn Hoyerswerda heute ein sicherer Ort war, ist, wo man überall hingehen kann. Und nur wenige Minuten später hat sich das ereignet, was wir dort vor dem Heim gerade gesehen haben, diese Bedrohung, dieser Übergriff auf die drei Männer, die wir dort im Bild sehen. Und so viel auf jeden Fall zu dem Thema, dass Hoyerswerda heute ein sicherer Ort ist. Dennoch muss man ja sagen, diese Ausstellung, irgendwie ein erster Versuch der offensiveren Auseinandersetzung der Stadt mit dem Thema. Und wir sehen jetzt als dritte Phase der Auseinandersetzung, wo wir uns heute befinden, seit ca. 2012, die Annahme des Ereignisses als Teil der Stadtgeschichte und die Nutzung des Ereignisses, um das offensichtlich angeschlagene Image der Stadt aufzubessern und Hoyerswerda als lebenswerte und vielfältige Stadt darzustellen. Dazu mal zur Einordnung haben wir 2012 nochmal eine Demo veranstaltet, nochmal den Versuch, den Druck zu erhöhen, den es ja von vielen Seiten sowieso schon gab, dass es ein Denkmal geben muss. In Erinnerung an Hoyerswerda 91, die Demo, an der haben 500 Menschen teilgenommen, wurde im Rahmen der bundesweiten Kampagne Rassismus tötet, im Zuge der Jahrestage von Rostock, Mölln, Solingen und so weiter durchgeführt. Auch dort halt, war relativ viel Presse da, das hat einen großen Druck ausgeübt auf die Stadt. Klar, wenn dort irgendwie 500 Schwarzgekleidete kommen, so ist das eine Sache, die eine große Diskussion auslöst in so einer Kleinstadt. Und schließlich gab es dann 2012 der Aufruf der Stadt zu einem Wettbewerb an alle Bürgerinnen und Bürger von Hoyerswerda, Vorschläge einzureichen, wie denn ein Denkmal gestaltet werden kann. Also wir waren davon sehr überrascht, haben damit nicht gerechnet, denn die Forderung des Denkmals war für uns eigentlich immer eine unter der Prämisse, dass sowas eh niemals umgesetzt wird. Das heißt, ein Mittel, um Politik zu betreiben, ohne dass wir jemals ernsthaft geglaubt hätten, dass sowas gebaut wird. Das ist eine Annahme, in der es dann in der späteren Diskussion halt auch geht, wie weit sowas kritisch zu sehen ist, so ein Vorgehen. Aber, wie gesagt, es gab diesen Denkmalswettbewerb, es gab da mehrere Einreichungen, die auch erst auf Druck eines Pfarrers der Stadt öffentlich gemacht wurden. Also die Stadt hat sich zunächst geweigert, alle Vorschläge zu veröffentlichen. Erst auf Druck der Zivilgesellschaft der Stadt wurden dann alle Vorschläge veröffentlicht. Auch der Beschluss zum Siegerentwurf war eher ein geheimes Gremium, von dem niemand so richtig wusste, wer ist da eigentlich dabei. Und der Siegerentwurf wurde schließlich einstimmig vom Stadtrat angenommen, woran deutlich wird, dass an diesem Siegerentwurf, der schließlich auch gebaut wurde, irgendwas falsch sein muss, war, dass im Stadtrat auch ein NPD-Abgeordneter sitzt, der auch einstimmig eben an diesem Beschluss beteiligt war. Was rausgekommen ist, ist dann dieses prachtvolle Denkmal, was heute, das muss man ihm zugute heißen, dem Denkmal, immerhin direkt am Tatort steht, den Block, den ihr im Hintergrund seht. Ein Teil davon steht inzwischen nicht mehr, der wurde abgerissen. Das heißt, dieses Denkmal steht zentral mitten in der Stadt. Das ist ein 3 Meter hoher Rahmen aus Basaltstein, umrahmt von der einen Regenbogen einfasst, einen bunten Glasregenbogen. Und auf diesem Denkmal steht Herbst 1991, Hoyerswerda vergisst nicht, wir erinnern. Und wir halten dieses Denkmal für ein inhaltsarmes Wohlfühldenkmal. Die Stadt nutzt eben jetzt den offensiven Umgang mit 91 zur weiteren Vertiefung eben der Erzählung von Hoyerswerda als einer bunten, toleranten, offenen und engagierten Stadt. Ja, also man hat ja sogar ein Denkmal aufgebaut, ja, so engagiert ist man in der Stadt. Problem dabei ist, dass dieses Denkmal, die Debatte um 91 in Hoyerswerda begraben wird, denn sie manifestiert umso mehr die Selbstdarstellung von Hoyerswerda als weltoffene, tolerante und bunte Stadt. Und um mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie so die Stimmung bei dieser Eröffnung war, haben wir einen Deutschlandfunk-Beitrag, den wir jetzt zusammen anhören wollen.
Woher ist sie nun, die offene, früher das offene Tor.
3 Meter hoch ist das Denkmal, ein rechteckiger Rahmen aus dunklem Stein. Zwischen den Pfosten ist ein Regenbogen aus Glas angebracht. Es steht mitten in der Neustadt von Hoyerswerda, am Lausitzer Platz. Dort, wo die Gewalt in den Septembertagen eskalierte.
In einem dunklen Basalt. Und dieser dunkle Basalt, dieser Stein, soll schon auch ein Zeichen für die Trauer sein, für die Geschehnisse 1991. Und der Regenbogen ist ein sehr altes Symbol für Versöhnung und für Hoffnung.
Erklärt Martina Romoser Müller, die Künstlerin. Rückwände. Über mehrere Tage belagerte damals ein grünender Mob beim Wohnheim für Vertragsarbeiter aus Mosambik und Vietnam. Die Polizei reagierte, aber viel zu spät.
Anschläge, und mancher Bürger klatscht Beifall.
Mehr als 30 Menschen wurden verletzt, über 200 schließlich evakuiert. Es war das erste Mal, dass im Vereinigten Deutschland die Gewalt gegen Ausländer eskalierte. Auf die kleine Stadt in der Lausitz schaute mit einem Mal die ganze Welt. Seitdem fühlen sich viele in Hoyerswerda zu Unrecht stigmatisiert. Diesem Gefühl des Verdrängens und der Ohnmacht will die Stadtverwaltung mit der Initiative zum Denkmal nun endlich nach 23 Jahren offensiver begegnen.
Das war ein langer Diskussionsprozess, weil es, wie schon immer gesagt, ein Teil der Bevölkerung, die sich mit dem Thema befassen, die sich erinnern wollen, die sich damit auseinandersetzen, ein Teil, der es vehement ablehnt, das haben wir heute auch gehört, und dann gibt es einen Teil der Bevölkerung, die sich mit dem Thema überhaupt nicht befassen.
Oberbürgermeister Stefan Skora hofft, dass Hoyerswerda nun endlich in einem anderen Licht wahrgenommen wird. Er verweist darauf, dass es in der Stadt seit einem halben Jahr nach langer Pause wieder ein Asylbewerberheim gebe und dass es keine organisierten Übergriffe gegeben habe. Wie nötig die offensive Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und seinen Opfern in Hoyerswerda ist, wird im Laufe der kurzen Veranstaltung deutlich. Immer unverhohlener haben sich unter den Zuhörern 4, 5 Neonazis postiert. Sie machen lautstark Witze über das Denkmal und niemand reagiert. Erst ein Redner der linken Initiative Pogrom 91 wird deutlich.
Es hat ja eine klare Tradition, dass man zum Nazi-Problem nicht viel sagt. Hier rechts von uns, die Nazi-Gruppe aus Hoyerswerda, beteiligt an mehreren Gewalttaten.
Rund 40 Menschen haben sich zur Enthüllung auf der neu angesetzten Wiesenfläche in der Neustadt von Hoyerswerda versammelt. Unter ihnen ist auch Grit Marowski. Sie blickt nachdenklich auf das neue Denkmal. Jahrelang hat sie sich gegen Rechtsextremismus und für den Bau engagiert. Doch mit dem Ergebnis ist sie nicht ganz glücklich. Zu niedlich, fast naiv kommt ihr der Regenbogen vor. Aber sie ist trotz aller Kritik froh, dass endlich etwas Konkretes passiert ist.
Und dieses Denkmal bringt natürlich jetzt wieder Unruhe in die Stadt. Und ich denke, das ist auch ganz gut so, dass es ab und zu diese Unruhe gibt, dass man sich darüber unterhält, dass man darüber streitet.
Die Bürger von Hoyerswerda, die in den Straßen der Neustadt rund um das neue Denkmal unterwegs sind, können dieser Form der Auseinandersetzung nicht alle etwas abgewinnen.
Das sollte man vergessen, was das gewesen ist.
Ich finde es eher schlecht, dass da so viel Energie reingesteckt wird, das Ganze nochmal dermaßen aufzuwerten.
Weil vor einer Zeit lang waren ja doch relativ wenige Ausländer hier. Und sicher ist es ganz gut, wenn man daran erinnert.
Ja, ich glaube, die Frau zum Schluss hat sich, glaube ich, nur unglücklich ausgedrückt. Also ich glaube, sie ist schon für das Denkmal, aber ist froh, dass man daran erinnert, dass hier eben sowas Schlimmes passiert ist. Uns ist es gelungen, man hat es ja vielleicht auch gerade schon gehört, einen Redebeitrag dort zu halten. Also wir konnten im offiziellen Programm der Eröffnung dort sprechen und haben dort nochmal klar deutlich gemacht, dass unsere 3 Hauptkritikpunkte eben an diesem Denkmal sind. Ich möchte jetzt aus dem Redebeitrag vorlesen. Zum einen wird nach wie vor nicht klar benannt, dass es sich bei den Ereignissen vom Herbst 91 um ein rassistisches Pogrom handelte. Zum anderen spielt die Situation der Betroffenen weiterhin kaum eine Rolle im Umgang der Stadt mit den Geschehnissen. Außerdem wird das Denkmal in dieser Gestalt kaum zur Auseinandersetzung mit den Ursachen wie Rassismus und Sozialchauvinismus beitragen. Dennoch muss man sagen, dass dieses Denkmal eine neue Qualität der Auseinandersetzung mit den Ereignissen ist, denn es geht endlich mal ganz klar um Hoyerswerda 91 und nicht um irgendwas anderes. Auf dem Denkmal gibt es einen QR-Code, wenn man das nötige Smartphone und das technische Verständnis dafür hat, kann man über diesen QR-Code auf eine Internetseite der Stadt gelangen, wo es eine Chronik mit Fotos zu den Ereignissen gibt. Natürlich wiederum nur zusammengestellt aus Polizeiberichten, ohne dass dort Betroffene zu Wort kommen, aber immerhin. Der Bürgermeister entschuldigte sich im Zuge der Eröffnung des Denkmals erneut für 91 im Namen der Stadt bei den Betroffenen. Das heißt, dieses Ereignis gehört jetzt offiziell zur Geschichte der Stadt. Parallel zu diesen drei Phasen der Auseinandersetzung gibt es für uns aber eine Konstante, die wir sehen, und zwar, dass sich Hoyerswerda selbst als Opfer des rassistischen Pogroms sieht und dass das rassistische Pogrom als Schicksalsschlag verstanden wird. Und was wir damit meinen, lassen wir am besten die Leute aus Hoyerswerda selbst sagen. Ein kurzer Sprung zurück, 3 Jahre zurück. Das ist die Kuratorin der Ausstellung, die eben zum 20. Jahrestag die Ausstellung der Orange Box gestaltet hat. Das heißt, es ist nicht die Historikerin, die ursprünglich das Ganze machen sollte und der Auftrag dann entzogen wurde, weil sie vermutlich zu kritisch war. Und sie erläutert für uns mal ganz gut exemplarisch, wie sich Hoyerswerda selbst als Opfer der Ereignisse sieht.
Der September 1991 hat Hoyerswerda nachhaltig geprägt. Steine werfen Skinheads, verängstigte Ausländer, die mit Bussen aus der Stadt gefahren werden, und zum Teil applaudierende Einwohner. Das sind die Bilder, die um die Welt gehen. Viel Zeit ist vergangen, doch der Ruf, ausländerfeindlich zu sein, ist noch heute meist das Erste, was Menschen, die den Namen der Stadt hören, mit ihr in Verbindung bringen. Nun soll die Thematik wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Die Ausstellung in der Orange Box ein erstes Ergebnis. Zusammengestellt vom Leiter des Stadtmuseums Dr. Andreas W. Vetter und Carmen Lötsch, der Chefin des Eigenbetriebes Kultur und Bildung.
Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen anders rangegangen, dadurch, dass ich ja aus Stuttgart komme ursprünglich und die Bilder im Kopf hatte, die der durchschnittliche Bessi, sage ich jetzt mal, auch im Kopf hatte. Nämlich in Hoyerswerda gab es ganz schlimme ausländerfeindliche Ausschreitungen, ohne dass ich wirklich gewusst hätte, was hier tatsächlich passiert ist. Und als ich dann angefangen habe, die Polizeiberichte zu lesen, habe ich gesagt, eigentlich ist wesentlich weniger passiert, als das, was in den Köpfen vorherrscht. Und nicht nur bei mir, sondern was in den allermeisten Köpfen vorherrscht.
Die Ausstellung ist sachlich und nüchtern gehalten. Polizeiberichte der damaligen Zeit, Regionalpresseartikel, aber keine Erklärungsversuche. Denn eines haben beide Kuratoren nicht, den Rechtfertigungsdruck, mit dem die Hoyerswerda seit 20 Jahren kämpfen. Schließlich habe er eine ganze Stadt zugeschaut, als die Ausländer verjagt wurden, so das gängige Bild. Nur viele hatten anfänglich die Ereignisse gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist für mich absolut nachvollziehbar. Also ich stelle mir das heute so vor, ich sitze vielleicht in meinem Büro in der Lausitzhalle und in der Altstadt irgendwo, nicht direkt vielleicht auf dem Markt, sondern irgendwo in der Altstadt passiert irgendwas. Ich würde es auch erst am nächsten Tag oder am übernächsten Tag aus der Presse erfahren. Das ist einfach so. Und in einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, das ist für mich durchaus vorstellbar, dass nicht alle 60.000 Einwohner gleichzeitig die gleiche Wahrnehmung haben. Das geht, funktioniert gar nicht. Und ich kann es aus meinem Wohnort sagen, im kleinen Dorf mit 100 Einwohnern, selbst da erfahre ich viele Dinge nicht am gleichen Tag und manchmal sogar nicht mal in der gleichen Woche. Also von daher ist das durchaus nachvollziehbar.
Beeindruckt zeigen sich beide Kuratoren von den Reaktionen der Hoyerswerda auf die Übergriffe. Mit Menschenketten und Unterschriftenaktionen zeigten mehr Einwohner Gesicht gegen Ausländerfeindlichkeit, als vor den Blöcken Münzer und Schweizer Straße applaudierten. Diese Bilder gingen allerdings nie um die Welt.
Also Hoyerswerda, eine gescholtene Stadt. Wir wollen nun zu den letzten 3 Folien kommen, zur Diskussion. Ich würde kurz 4 Thesen oder Fragestellungen vorstellen. Ich würde gerne die Diskussion dann, wenn jemand diskutieren möchte, hier an den Tresen verlagern. Dann ist das wesentlich entspannter und ich muss hier nicht mehr sitzen. Wir blicken dazu kurz nochmal zurück irgendwie auf diese 3 Phasen der Auseinandersetzung, die es gab, die es so sicher sehr ähnlich mit vielen Ereignissen gibt, wo Linke versuchen, Geschichts- und Erinnerungsarbeit zu leisten, dass man halt schafft, durch Mittel wie Skandalisierung, durch Kampagnenarbeit, dadurch, dass man irgendwelche Leute von außerhalb ranholt, die dann irgendwie über die Leute vor Ort schimpfen, so ein Ereignis öffentlich zu machen, eine Diskussion auszulösen, ein Ereignis irgendwie aus der Mottenkiste zu holen. Aber wenn man sich das Denkmal, was am Ende gebaut wird, mal anguckt mit den Forderungen, die wir hatten oder dem Denkmalsentwurf, den wir hatten und der inhaltlichen Gestaltung, die wir gefordert haben, dann ist ja offensichtlich, dass wir in dieser letzten Phase der Annahme und Nutzung, oder in dieser letzten Phase, als die Stadt eben das Ereignis angenommen hat und für sich genutzt hat, wir irgendwo einen Fehler gemacht haben, warum auch immer, und uns das Ganze aus den Händen geglitten ist und wir uns deshalb fragen, wie kann die Vereinnahmung linker Erinnerungsarbeit verhindert werden oder kann diese Vereinnahmung überhaupt verhindert werden? Wir haben dazu jetzt 4 kurze Punkte, die sind auch in unserer Gruppe halt kontrovers diskutiert, also sind jetzt Einzelmeinungen, sind jetzt keine Gruppenmeinungen. Ein erster Punkt ist halt, dass man, oder eine erste These, dass ab der Anerkennung und der ersten Wirkung der eigenen Arbeit als linke Erinnerungsgruppe so ein Ereignis oder die Gestaltung eines solchen Erinnerungsdenkmals nicht mehr aus der Hand gegeben werden sollte, überhaupt nicht, sondern dass man lieber dafür streiten sollte, einen festen Ort zu bekommen, wo man selbst ein solches Denkmal zum Beispiel gestalten kann, so wie man das möchte, ohne dass man da sich mit irgendwelchen Leuten aus der Stadt einlassen muss oder noch viel schlimmer, die Stadt selber dann Denkmal baut und da nur Mist bei rumkommt. Eine zweite These oder eine zweite Annahme ist, dass man eben wieder ab der Anerkennung und der ersten Wirkung der eigenen Arbeit intensiv mit den offiziellen Stellen zusammenarbeitet, die darüber entscheiden können, wie, wo und unter welchen Konditionen so ein Denkmal zum Beispiel gebaut werden kann. An unserem Beispiel die Frage, ob man nicht statt diesen Denkmalswettbewerb dann irgendwie tatenlos zuzugucken, höchstens einen eigenen Beitrag da einzureichen, von vornherein ein Gremium hätte einrichten sollen, unter Einbeziehung zum Beispiel des Bürgermeisters, von fitten Historikern, linken Gruppen, um dort langfristig einen Diskurs und eine Diskussion anzulösen, ob und wie man denn so ein Denkmal gestalten kann. Eine weitere These, dass man verhindern kann, dass da so ein Denkmal genutzt oder so ein Ereignis genutzt oder ausgenutzt wird für die Image-Kampagne der Stadt, dass man das verhindert mit der intensiven Einbeziehung von ehemaligen Betroffenen, die natürlich eine sehr viel höhere Autorität in dem Fall haben als irgendein Bürgermeister, der am Ende halt da nicht viel zu melden hat, wenn dann wirklich mal die Betroffenen vor ihm stehen und sagen, hier, wir wollen das aber so und so haben. Und als drittes die Frage, ob denn ein Denkmal überhaupt ein sinnvolles Mittel linker Geschichtsarbeit sein kann. Ob man sich nicht eingestehen muss, dass man als linke Gruppe, in der man ja gesellschaftlich prinzipiell eher eine marginale Rolle spielt, irgendwann, egal was man anfasst, wenn das eine gewisse Größe überschreitet, die Kontrolle und die Deutungshoheit dafür verliert und eben sich fragen muss, ob ein Denkmal überhaupt Sinn macht, ob ein Denkmal überhaupt die richtige Forderung sein kann. Denn eins ist ganz klar, wenn ein Denkmal einmal steht, egal wie schlecht das gemacht ist oder wie gut das gemacht ist, beendet das die Diskussion um die Auseinandersetzung mit den Ereignissen. Also Fakt ist, dass in Hoyerswerda 91, dass in Hoyerswerda es jetzt noch schwieriger wird, 91 zu thematisieren, denn die Stadt kann immer sagen, was wollt ihr noch, wir haben doch das Denkmal gebaut, also es sind doch alle Forderungen erfüllt, keine Stadt setzt sich so toll damit auseinander wie wir. Genau, das 4 Thesen, Fragestellungen, die wir in den Raum werfen wollen, die wir auch weitergeben wollen an Gruppen, die sich mit linker Geschichts- und Erinnerungspolitik auseinandersetzen, egal zu welchen Themen das ist, die wir gern diskutieren. Wir planen, es wird wahrscheinlich erst im ersten Quartal nächsten Jahres in Leipzig mit einer befreundeten Leipziger Gruppe Rassismus tötet, Leipzig eine größere Podiumsdiskussion, wo wir eben genau solche Punkte diskutieren wollen mit anderen Gruppen, die linke Geschichts- und Erinnerungspolitik machen. Ich würde jetzt sagen, wenn es Fragen gibt, so, ich bin ja noch hier, wir sind alle noch hier, ihr könnt direkt auf uns zukommen. Vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Da stehen unsere ganzen Internet, Facebook, Twitter, E-Mail, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wir haben hier eine kleine Ausstellung aufgebaut zu unserer Erinnerungsaktion in diesem Jahr. Wir haben Gruppen aufgerufen in ganz Deutschland, bei uns Erinnerungsplakate zu bestellen und zu plakatieren. Das haben einige Gruppen gemacht, zum Teil noch viel mehr, Graffitis gemalt, rumgepostet, tolle Fotos gemacht. Könnt ihr euch alles angucken. Wir sind noch hier, stehen vor und hinterm Tresen und vielen Dank, dass ihr hier wart und einen schönen Abend euch noch.